Sem Woll, ein Podcast des Osttiroler Bote mit Dieter Meier Hassler und Michael Ecker.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Osttirol-Podcast Sem Woll. Ich bin Ecker Michael, der Chefredakteur des Osttiroler Boten, und mir gegenüber sitzt wie immer der Dieter Meier Hassler, Kolumnist des Osttiroler Boten. Servus Dieter.
Servus Michael.
Grüß dich. Ostern haben wir hinter uns gebracht. Wie ist dir dabei ergangen? Es ist ja auch der Papst gestorben.
Ja, das haben wir am Ostermontag dann auch mit, haben wir das die Gäste zum Frühstück gesagt. Ja, was soll man sagen? Es ist natürlich nach wie vor, man denkt, die Kirche spielt keine Rolle mehr in alltäglichen Leben, aber wenn der Papst dann von uns scheidet, ist es doch auch noch bei den sogenannten Taufsteinkatholiken auch noch Thema. Aber erzählt, Ostern war ja auch spannend in der Redaktion des Osttiroler Boten. Ich habe ja eine besondere Ausgabe gemacht, eine besondere Titelseite.
Genau.
Wie kam es dazu?
Also zu Ostern und zu Weihnachten gibt es ja immer eine besondere Titelseite beim Osttiroler Boten. Und da versuchen wir entweder Kunstwerke oder sonst ein Motiv zu stellen, wo wir glauben, dass es den Nerv der Zeit trifft. Und heuer war es besonders schwierig, weil wir, glaube ich, in einer schwierigen Zeit leben, rings um uns herum. Also wenn man jetzt international, also einen internationalen Blick auf die Welt wirft, ist ja alles ein bisschen chaotisch mit Krieg in der Ukraine, mit der Rezession. Und da haben wir uns gedacht, wir versuchen ganz was Simples, was Hoffnungsvolles zu machen. Und der Hans Salcher hat uns dann dieses Osterei gemahlen. Ein herzliches Dankeschön nochmal an den Hans an dieser Stelle. Und wir haben sehr viele positive Reaktionen gekriegt auf diese einfache, aber doch sehr gelungene Titelseite. Wie hat sie dir gefallen, Dieter?
Nein, es war spannend. Ich liebe den Hans Salcher sowieso. Ich kenne ihn seit Ewigkeiten, wo er noch Mautner war auf der Höhenstraße. Und er ist einfach ein sonniger Typ, ein cooler Typ, und auch seine minimierten Zeichnungen haben eine unheimliche Ausstrahlungskraft. Und gerade auf Ostern, das Ei, da sind ja bei ihm wieder drei Striche oder vier. Also ist schon was Tolles. Also die Geschichte, was du gemacht hast, nein, es war toll. Wie gesagt, es war positiv, es war eine good feeling Geschichte, und ich glaube, das haben die Leute geschätzt.
Und das Spannende beim Hans, finde ich dann nicht nur die Zeichnung und das Werk an sich, sondern auch die Entstehungsgeschichte. Also er redet ja quasi drüber, während das er malt, und er philosophiert ja. Und es ist wahnsinnig schön, mit ihm zu reden über die Welt, über Osttirol, über die Heimat, über die Berge. Und ich glaube, dass das ganz gut gelungen ist, auch mit dem Video, das wir auf osttirolerbote.at gespielt haben. Und jetzt schließt sich der Kreis wieder. Wir haben für die heutige Episode angedacht, dass wir über die katholische Kirche sprechen in Osttirol. Sind dann aber wieder von diesen Gedanken abgekommen, weil wir gesagt haben, jetzt ist der Papst vor wenigen Tagen gestorben. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, auf regionaler Ebene das Thema jetzt brat zu diskutieren, oder?
Eben, das ist, und in Osttirol, wir wollten unseren Podcast immer regional halten, und jetzt über den Papst können wir vielleicht nicht reden, gibt es Berufene wie uns zwar, und jetzt da über die Pfarren und über die Dekanate zu reden, passt nicht, weil wer jetzt gläubig ist und oder wer dann denkt sich ja über die Papstwahl nicht und nicht was in den unteren Ebenen passiert. Aber es ist ja auch was anderes gestorben, wenn ich die Überleitung jetzt machen darf. Das ist die Geschichte jetzt im Osttiroler Boden. Es ist das Hotelprojekt im Obersee gestorben. Und das ist das Thema, über das wir heute reden wollen. Über das Hotelprojekt und Hotelprojekt oder Sinn und Unsinn des Tourismus und von Hotelprojekten in Osttirol.
Genau, und da sind wir auch in unserer Redaktion ein bisschen stolz drauf, dass wir Exklusivgeschichte haben. Wir waren nämlich das einzige Medium in Osttirol, das dieses Thema jetzt aufgegriffen hat, dass das Projekt vom Tisch ist. Wir waren damals, ich kann mich noch gut erinnern, das war im Februar 2024, wo das Projekt erstmals wieder aufgekommen ist. Da waren wir ja auch mit der kleinen Zeitung damals exklusiv, wo wir die Geschichte gehabt haben. Ich kann mich erinnern, ich war mit der Michaela Ruckenthaler. Damals haben wir gemeinsam diese Informationsveranstaltung im Gemeindesaal verfolgt, und das Projekt hat damals sehr, sehr hohe Wellen geschlagen. Also ich war dort und habe mir schon gedacht, okay, das wird jetzt eine Geschichte, das bewegt die Leute sicher, weil jeder war mal am Stadl, also fast jeder Osttiroler war mal am Stadler Sattel, weiß, wie es dort ausschaut, und hat ein Erlebnis dazu. Nicht? Früher hat man ja Firmausflüge sogar dahin gemacht, oder?
Der wie du sagst, der Staller Sattel ist sicher eins der Ausflugsziele in Osttirol, wo jeder mindestens einmal war. Es ist auch toll, dann im Sommer drüber zu fahren nach Südtirol und dann vielleicht über das Buschtertal dann heim und die Rundreise zu machen. Und damit es auch klar ist, glaube ich, das hätte ein Chalet-Hotel werden sollen, neben den Obersee-Gasthäusl mit, glaube ich, 120 oder 140 Betten in der Größenordnung. Genau. Das waren 8 oder 10 Chalets gewesen, ganz modernistisch gemacht. Die Projektbetreiber haben geglaubt, sie machen es recht umweltschonend, weil sie eben Chalets machen, was sie da in die Hanglage einbauen wollen. Aber es hat damals einen großen Aufschrei gegeben. Ich habe immer Anrufe gekriegt, gesagt, da musst du dagegen schreiben, weil das ist ein kompletter
Ehrlich?
Wahnsinn.
Passiert das? Nein,
da haben mich echt Leute angerufen, gesagt, ja. Und dann hat man ja gefragt, dass der Landesrat Gerber ja auch nicht gerade begeistert war von der Idee. Und da hat man schon gesehen, auch die Touristiker, wenn man mit den Touristikern geredet hat, das wird natürlich kein Touristiker offiziell und laut sagen, dass er gegen ein Hotelprojekt ist. Aber gerade am Staller Sattel haben sogar die Touristiker erkannt, dass das ein sensibler Bereich ist und da vielleicht nicht, so vorsichtig ausgedrückt, nicht der beste Ort für ein neues Hotel, Großhotelprojekt sein kann.
Wenn du jetzt zurückdenkst, was war damals dein Standpunkt?
Ich habe damals das sehr pragmatisch gesehen. Erstens.
Ich nämlich auch.
Dass das erstens, also pragmatisch dagegen muss ich jetzt sagen, weil dass das erstens vom Umweltschutz her sowieso schwierig sein wird und das andere, was jetzt, das glaube ich, ist ja Raumordnung oder vom Forschgesetz her.
Nein, das, ich habe, das ist richtig gesagt, ich habe am Mittwoch mit dem Bürgermeister von St. Jakob in Defrecken, mit dem Ingo Hafele, telefoniert und der hat mir dann eben bestätigt, dass es tatsächlich an einer negativen Stellungnahme der Wildbach- und Lawinenverbauung gescheitert ist und das Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Raumordnung, hat dann quasi die Gemeinde per Mail darüber informiert, dass es diese negative Stellungnahme gibt und der Bürgermeister Hafele hat mir gegenüber dann erklärt, dass sie dieses Mail den Projektbetreibern weitergeleitet haben und sie quasi darüber in Kenntnis gesetzt haben. Und das ist jetzt der Status quo.
Ich wollte gerade sagen, und eigentlich haben alle vermutet, das Umweltamt, der Landesumweltanwalt oder das Umweltverträglichkeitsgutachten wird negativ. Jetzt ist schon das Lawinen- oder das Wildbachverbauungsgutachten negativ ausgegangen. Ich habe damals das so gesehen, da oben, abgesehen davon, dass das im Nationalpark-Randgebiet ja ist, dass das oben ein Idyll ist, das Ganze. Und da ist ja, das ist ja unbebaut, bitte. Da steht ein Gasthäusl, ein uralt, ein ganz herziges. Und da jetzt auf einmal ein Hotel. Und der pragmatische Ansatz, damit wir wissen, was ich mit Pragmatismus meine, da oben das Hotel, das bringt dem Ort nichts. Man redet immer, man braucht Betten, um die Lifte auszufüllen, um den Ort zu beleben. Und das oben war ein Inselhotel gewesen. Die oben sind nur für sich allein, das ist so etliche Kilometer weg vom Ort. Die kommen nicht in den Ort, aber die bleiben oben.
Da hat der Ort zum Einkaufen oder so, oder zum Essen gehen einmal.
Nein.
Kann ich mir schon vorstellen. Also,
nein, das tun sie nicht. Die großen Hotels, sobald der eine gewisse Größe hat, wenn du neben ein großes Hotel ein Gasthäusl tust, 100 Meter, du verhungerst dann eben. Das funktioniert
ja
nicht.
Aber jetzt auch, also es gibt ein ähnliches Beispiel, das ist schon ein bisschen anders. Also wenn man jetzt nach Karls blickt und das, sich das gerade anschaut, das ist ja geschätzt 2 Kilometer vom Ortskern entfernt. Der Sackel Gummibärlen haben will, fort. Nach wie vor in Ortskern und holt sich den beim Preis.
Ja, erstens haben sie selber ein Geschäft im Grandona drin, was es allerhand gibt. Also ich glaube, das, was da, aber das Grandona hat ganz eine andere Wertigkeit, weil jetzt nicht den Schulzer Großhotel, das hat es gebraucht, damit das Skigebiet funktioniert, damit sich das Skigebiet rechnet. Und das Skigebiet braucht einen Ort, sonst können alle anderen Vermieter im Ort zusperren. Und der hat es mehr oder weniger zum Lift hingebaut und hat natürlich da ein tolles Skiresort gebaut. Und damit funktioniert das Gesamtpaket. Daher braucht es. Aber ich glaube, das Hotel, 95% des Umsatzes oder eher 98% des Umsatzes bleibt da in der Schuldgruppe im Hotel drin. Das ist marginal, was da nach außen geht. Aber das braucht es wenigstens für einen Lift. Sonst funktioniert der Lift nicht. Und wenn Karls keinen neuen Lift hat und kein Lift, der was sich rechnet, dann gibt es in Karls keinen Wintertourismus. Und wenn es keinen Wintertourismus gibt, dann ist es schwer, überhaupt einen Tourismus aufrechtzuerhalten.
Da gebe ich dir recht, das Hotel am Staller Sattel hätte wahrscheinlich nicht wahnsinnig zum Erhalt des Skitourismus im Tal beigetragen.
Nein, da kann es eben nicht, kann's relativ wenig bringen. Also ist es für sich allein betrachtet eine Investition. Man muss den Herrn Taschler natürlich zugutehalten, er hat eine Vision gehabt, das steht denn als Unternehmer auch zu, aber es bleibt mir nichts anderes übrig, als wie einen Rechtsstaat zu akzeptieren und gerade gegen eine Lawinen- und Wildbachverbauung kannst du sowieso nicht anlaufen, weil die sagen, es geht aus den und den Grund nicht. Da gibt es zwar wahrscheinlich theoretisch Rechtsmittel, aber doch wahrscheinlich keine Chance.
Ich erinnere mich noch gut an diese Präsentation. Das war im Februar, da war es kalt und innen war es warm. Und dann haben sie das wirklich ausführlich präsentiert, dieses Projekt. Und da hat es dann schon an diesem Abend, hat man dann heraus in der Kälte, kann ich mich noch erinnern, nach der Veranstaltung lang diskutiert, ob es jetzt optisch ins Tal passen wird. Also ich kann mich erinnern, die Frage für viele Teilnehmer damals, also Einheimische war gar nicht Hotel oben, ja, nein, sondern die Frage war eigentlich, gefällt es uns so, wie es geplant ist? Und es war ja doch sehr puristisch geplant, oder was? Dunkles Holz und so, wie du schon erklärt hast, in die Hanglage eingefasst und.
Das war sehr futuristisch eigentlich, also für mich haben die Gebäude ja erinnert an die Raumgleiter von Raumschiff Enterprise oder so. Die waren ja keine klassischen Chalet-Heißeln, es waren auch keine Kubusse, das waren ganz modern. Aber da bin ich jetzt, da war ich persönlich wieder offener, ich habe nichts gegen moderne Architektur, mir gefällt auch das Kanonen nicht schlecht, obwohl du Leute auch darüber schimpfen, warum die moderne Architektur, wir müssen nicht immer die Lederhosen-Architektur machen, aber du hast recht.
Von dem gibt es eh zu viel, also ich fahre mit dem Radl relativ viel nach Cortina und da bauen sie gerade natürlich auf Teufel komm raus für die Olympischen Winterspiele 2026 im kommenden Jahr und da denke ich mir schon oft, so ein bisschen weniger Folklore wäre schon klasse. Also, wenn es dann zu extrem gewollt ist, einen auf Alpen zu machen, weiß nicht.
Na, so schön alte Häuser sein, wenn man ein altes Hotel wieder herrichtet und das aufputzt, das ist was Schönes. Ja. Aber recht, aber damit gewollt hättest du quasi die 50er Jahre rekonstruieren oder die 30er Jahre. Du bist mal lieber in Osttirol in Hofgarten, das ist ein relativ modernes Hotel, das ist ja auch schön geworden. Und das muss ja nicht immer der Lederhosenstil sein. Also, das war halt nicht das Problem gewesen, aber du hast recht. Auch der Stil hat sich gestört, aber ganz, also die richtige massive Kritik ist gekommen, da drin, das ist eine Idylle, da hat man kein Hotel zu bauen.
Wobei, das klingt jetzt so, als wäre ich Befürworter des Hotels, das bin ich natürlich nicht, ich bin unbefangen, also ich könnte mit beiden Varianten leben. Dieses unberührte Argument lasse ich nicht gelten, weil, wenn du einmal mit dem Radl oder zu Fuß da oben bist und im Sommer an einem schönen Tag beobachtest, wie viele Motorräder mit 1000 Kubik da drüber rennen und Lärm machen, dann kann ich das Argument nicht gelten lassen, dass die Umgebung des Stollersattels unberührt ist. Allein die Tatsache, dass eine Straße vorbeiführt, lasst das Argument ja nicht mehr gelten.
Du hast recht, das Ausflugskost, das ist natürlich auch in Saisontagen, da sind ja hunderte Leute oben, das läuft ja gut. Du hast recht, da gehen auch hunderte Leute und spazieren. Die Frage ist, ob sich auch wirklich der Ausflugstourismus, der Straßentourismus mit dem Hotel dann sich vertragen hat.
Weil das glaube ich schon, oder?
Ja, wenn ich ein Hotel habe und da fahren 1000 Motorradl vor meiner Zimmertür oder 100 Meter vor meinem Zimmerfenster vorbei und eigentlich gehe ich da auf in die Alleinhaltung, weil es eben toll ist, weil ich mal Ruhe habe. Und dann, eigentlich habe ich da oben ja gar nicht mal Ruhe. Aber das ist eh nicht unser Problem, es ist eh Geschichte. Die Frage ist, weil natürlich immer wieder, hören wir von Touristikern, auch der Defriger Bürgermeister hat es gesagt, der Hafele, sie brauchen alle neue Betten, wir brauchen Qualitätsbetten.
St. Jakob hat ja mal in früheren Zeiten schon wesentlich mehr Betten gehabt. Nicht?
Also ich kann mich erinnern, St. Jakob hat über 3000 Betten gehabt. Ich glaube, das sind sie auf 2,3 oder 2,4, so da fällt schon einiges an Betten. Da fallen ein paar hundert Betten gegenüber der Hochzeit.
Jetzt ist meine Frage, braucht St. Jakob die Betten?
Das ist immer eine schwere Sache. Es braucht einfach, gerade für den Wintertourismus, im Sommer ist es eigentlich wurscht, weil im Sommer kann eine Pension mit 20 Betten genauso funktionieren, weil sie wandern gehen und Radl fahren gehen. Da brauche ich ja nicht 500 Leute zum Radl fahren. Ein Skigebiet und ein Skilift braucht natürlich eine gewisse Mindestmenge an Gästen, die Tageskarten oder Wochenkarten kaufen können, damit es sich rechnet. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Wir haben das letzte Mal über Nahversorgung gesprochen. Ein Geschäft braucht auch eine gewisse Anzahl von Kunden, damit es sich rechnet. Und das braucht es auch. Ich habe da jetzt die Kennzahlen nicht im Kopf, aber es ist natürlich ein Ort mit 500 Betten, wird kein Lift erhalten. Ob ich jetzt 2.500 brauche oder 3.500, über das lasse ich jetzt streiten. Aber damit das Skigebiet wirklich ein Geschäft ist, brauche ich natürlich schon eine gewisse Mindestmenge an Betten. Und wahrscheinlich sind die 2.500 tatsächlich knapp bemessen, wenn ich das Skigebiet weiter ausbauen will und was Tolles bieten will, den Gästen.
Gut, St. Jakob, wenn wir jetzt auf St. Jakob blicken, dann ist das nicht das einzige große Hotelprojekt, das quasi in den Startlöchern stand. Da hat es ja noch ein zweites gegeben von, wenn ich mich recht erinnere, Investoren aus Salzburg.
Und das war ja auch dort ja von der Altbürgermeister oder Alt-Altbürgermeister, also der Vorvorgänger. Ingo hat ja da eine Bürgerinitiative gestartet. Ich hab damals mit ein paar Wirten gesprochen drin, weil es mich das auch interessiert hat. Und die haben das dann alle sehr kritisch gesehen.
Das neue Hotel?
Das neue Hotel, ja.
Warum?
Aber da ist eher dahinter das Konzept dahinter und auch die Wirtschaftskraft und die Finanzierung dahinter, was ich so gehört habe. Und ich glaube, die haben ja keine Hürden gekriegt, das jetzige Hotel. Die haben eher ein Problem, das zu finanzieren, weil da das Eigenkapital fehlt und die, glaube ich, einen Investor suchen. Und so wie sie es auf die Beine gestellt haben, hat auch der ehemalige Generalsekretär der österreichischen Hoteliervereinigung hat das angezweifelt, dass das Modell sich rechnen kann, so wie sie es aufgestellt haben. Jetzt gar nicht ums Hotel, ob das schier oder schön ist, weil es ein modernes Hotel ist, sondern das ist anscheinend finanztechnisch auf relativ dünnen Beinen gestanden. Und das ist gegangen, wo die Zinsen so brutal niedrig waren und genug große Kapital unterwegs waren, die investieren haben wollen. Und wo die Zinsen dann gestiegen sind, ich glaube, die haben ein Problem gehabt mit den relativ hohen Zinsen, da hätte ich das so nicht gerechnet. Die hätten die ganz niedrigen Zinsen gebraucht, damit sie überhaupt seiner Modell eine Chance gehabt hätte zu laufen.
Jetzt fordert der Franz Dörrl ja eigentlich seit Jahren, also seit ich im Journalismus bin in Osttirol, kann ich mich erinnern, fordert der Franz Qualitätsbetten, zusätzliche Qualitätsbetten für Osttirol. Kann jetzt diese wirtschaftliche Situation, wo wir uns in Österreich befinden und wahrscheinlich in ganz Europa, dazu beitragen, dass die in naher Zukunft jetzt nicht geben wird? Also wir haben jetzt schon in Lienz ein Hotel Neueröffnung gehabt, aber für wie realistisch haltest du es, dass in Osttirol in den nächsten 5 Jahren größere Hotels gebaut werden?
Anscheinend sind doch einige auf Schiene und in Lienz soll auch eins kommen. Das hat der Franz ja auch, glaube ich, hat das im Vorfeld gesagt, oder?
Nein, der Franz hat in unserem Podcast bestätigt, dass es in Lienz, dass da was in der Pipeline ist. Ja?
Und man hat gesehen, das Harry's Home, was jetzt ein Jahr feiert, in großen Städten und in Top-Touristus-Destinationen werden Hotels gebaut, weil Leute mit Geld in sicheren Gegenden gerne in Hotels investieren, weil es eine relativ sichere und relativ nachhaltige Anlage ist. Es ist natürlich schwierig, aber Osttirol verliert einfach permanent Betten, weil die ganzen kleinen Pensionen, die kleinen Gasthäuser, die Privatzimmervermieter sterben weg. Wir sind im Vergleich zu den Top-Destinationen in Salzburg und in Tirol haben wir relativ wenig Betten. Und rein von der Logik muss ich Herrn Franz 100% recht geben. Andererseits ist natürlich die Frage, wir haben in Osttirol immer noch auch eine schlechtere Auslastung wie die Top-Destinationen in Salzburg oder in Nordtirol. Und ob man jetzt wirklich, wenn man die jetzigen Betten schon 10-15% teilweise schlechter auslasten als wir die Top-Destinationen, ob man das dann mit neuen Betten wirklich aufholen können. Es ist natürlich ein Unterschied, ob natürlich jetzt irgendeine Familie nebenbei 2 Ferienwohnungen vermietet oder jemand professioneller Hotel aufzieht, weil der ist natürlich ganz anders dahinter, das zu vermieten. Mhm. Die müssen ja andere Auslastung haben. Von denen her kann es schon funktionieren. Es ist momentan ganz schwer zu beantworten.
Ja, aber es gibt ja schon gute Häuser in Lienz, die durchaus gute Auslastungen haben, nicht? Wenn man jetzt aufs Grand Hotel schaut, also ich habe nicht gehört, dass das nicht laufen wird.
Muss ich schon korrigierend eingreifen. Wir haben natürlich schon Häuser, die was mit Auslastungen, mit den guten mithalten können, aber der Schnitt, also einfach der Osttirol-Schnitt ist eben doch unter den Top-Destinationen. Wir können locker mit den Kärntner mithalten, mit fast alle Gebiete, wo wir nicht mithalten können, sind einfach das Ötztal oder in Salzburg gewisse
Kitzbühel.
Und da gibt es gewisse Destinationen. Wobei wir einen super Sommer haben und uns der Winter ein bisschen schwerfällt, oder haben wir wieder ein Problem. In Lienz, wo wir ganz einen super Sommer haben, ist natürlich im März der Winter vorbei. Und wir werden im März, wenn wir tolle Hotels haben, uns mit dem Wintertourismus immer schwer tun, wo das Ötztal oder das Zillertal immer noch einen Top-Wintertourismus hat.
Wobei ich glaube, dass man das schon verkaufen könnte. Nicht? Also Lienz im März ist ja tatsächlich so, dass du am Vormittag in Kals Skifahren kannst, dann kommst du hinter und haust dich noch aufs Radl. Ich weiß nicht, wie attraktiv das jetzt für Gäste ist, aber ich finde, das hat schon auch mehr. Weil,
du hast jetzt einen unheimlich kreativen Ansatz, den ich mir so auch noch nie überlegt habe, aber gerade.
Du kannst wandern am Abend.
Gerade das ist eine ganz tolle Sache, weil ich habe was anderes. Wir haben jetzt in Nikolsdorf unten, haben wir Segelflieger im März und im April und da haben wir immer wieder Leute, die was dann tatsächlich in Heiligen Blut das Hotel buchen. Die Männer gehen dann nach Nikolsdorf Segelfliegen und die Frauen bleiben in Heiligen Blut zum Skifahren. Also diese Kombination, oder so, ich mache Vormittag, man kann auch Tourismus anders denken und da geht schon viel, da bin ich schon bei dir. man ist halt gerade die Touristiker bleiben, sind sehr traditionalistische Menschen. Man sieht es auch bei den Bauern, wie du gesagt hast, die Bauern auch gern sehr traditionalistisch. Da fällt wahrscheinlich ein bisschen der Mut, in der Richtung mal was zu probieren, da mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und dann mal alternative Angebote zu machen.
Wobei die Saisonen ja eigentlich eh verschwimmen, oder? Also so klassische Saisonen gibt es eigentlich nicht mehr.
Doch, die gibt es schon noch.
Ja, gibt es schon noch.
Aber du hast recht, der Gast also, bucht das ganze Jahr. Es gibt ja das ganze Jahr einen Markt, es gibt das ganze Jahr Leute, was auf Urlaub fahren. Natürlich ist eins klar, wenn die großen Betriebe in Deutschland, großen Betriebe in Italien Betriebsferien haben, wenn die ganzen Schulferien haben, ja, da ist einfach eine viel größere Menge an Gästen am Markt, was Urlaub machen, und da ist natürlich leichter, das Hotel zu füllen. Aber wir haben Obertiljach, das Scherer, ein junger Paradeunternehmer für mich im Tourismus, der hat sein Hotel bis auf die kurzen Zeiten im Herbst und im Frühling, was ein bisschen für Instandhaltung braucht und zum Herrichten und einmal Personalurlaub geben, hat der sicher 9 oder 10 Monate offen und hat da immer Gäste. Es geht dann schon.
An was liegt das? Weil er es einfach gut macht, gute Küche auch, oder? Das wird einfach sicher eine Rolle spielen.
Es ist einfach die absolute Kombination. Er hat natürlich sein Hotel optimiert, er lebt seine Gastgeberrolle mit seiner Familie zu 200%. Er hat mit den Family Hotels, mit dem Familienkonzept, das passt da zum kleinen Skigebiet, zum Obertiljach dazu. Dann in der Zwischenzeit der Saison haben sie die Trainingsmannschaften von den Biathlon-Mannschaften. Und es ist einfach ein Gesamtpaket und hat einen tollen Koch. Es gibt wahrscheinlich kaum mal in Osttirol sowieso keins und sonst auch kaum mal eine Halbpension-Küche auf dem Niveau, wie es er bietet mit seinem eigentlichen ehemaligen Sternekoch. Und da ist natürlich ein Preis-Leistungs-Verhältnis, auch wenn er von relativ hohem Preisniveau ist.
Ja, ja, aber im Vergleich zu den richtig, richtig noblen Häusern in Nordtirol ist ja immer noch billig, naja, nicht, obwohl er jetzt für Hostelverhältnisse teuer ist.
Ich sage ja, wenn ich jetzt denke, wenn ich in einem Sternekoch ein 3-Gang-Menü oder 4-Gang-Menü abkaufe, dann kostet das Menü 80 oder 90 Euro und bei ihm kriege ich um 200 Euro Halbpension. Das klingt zwar teuer, aber das ist ja die Hälfte ist ja schon fast das Abendessen wert, unter Anführungszeichen.
Ja. Du hast recht. Und das aber in einer sehr hohen Qualität. Ne? Das war ja auch beim Gourmillon das Kriterium, damit er die Auszeichnung kriegt, nicht? Weil er wahnsinnig ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.
Und das macht natürlich das schon spannend und das Gesamtpaket hat natürlich schon was. Nicht?
Jetzt, Dieter, möchte ich zum Schluss unseres Podcasts aber schon nochmal auf unser Ursprungsthema zurückkommen, nämlich das gescheiterte Hotelprojekt am Staller Sattel. Und der Gevi Meyer, der Clubobmann der Grünen im Tiroler Landtag, hat damals von einer Bodenversiegelung à la Biefkesaga gesprochen. Und ich möchte jetzt das Stichwort Biefkesaga bewusst aufgreifen. Wie weit sind wir weg von der Biefkesaga, wenn so ein Projekt kommen wird? Oder wie weit siehst du den heimischen Tourismus generell entfernt von der Biefkesaga?
Also ja, immer die Biefkesaga haben wir ja immer, wenn im Frühling schon alles grün ist und toll und oben auf der einen Seite ist nur der Skihang. Das ist ein klassisches Bild der Biefkesaga. Aber wenn man heute die Biefkesaga wieder anschaut, hat sie uns die Realität ja schon lange eingeholt. Aber in Osttirol sind wir natürlich meilenweit weg davon, weil da dürfte man mit Salzburg oder mit italienischen oder französischen Skiorte, da sind wir ja nichts dagegen. Der größte Ort ist jetzt Kols oder St. Jakob mit 2.000, 3.000. Wir haben ja das Verhältnis, es gibt ja Orte, da sind von 500 Einwohnern und haben 10.000 Gästebetten. So etwas gibt es bei uns ja nicht. Aber die Frage ist natürlich schon, wo soll der Tourismus hin und was bringt er uns? Und da glaube ich, und ich glaube auch nicht, dass es Sinn macht, dass wir jetzt, wenn wir in Österreich bleiben, den Top-Salzburger Orten und den Top-Nordtiroler Orten nacheifern sollen, weil da werden wir immer 2 Schritte hinten aus sein. Ich glaube schon, dass, deswegen folgt mir Obertiljach, die sind sehr touristisch und doch ganz anders als wie Ischgl oder wie Kitzbühel oder wie Zillertal.
Gut, das ist vielleicht auch deshalb, weil sie ihren eigenen Weg gegangen sind, oder? Sie haben eigentlich mit dem Biathlon was gemacht, was relativ sicher ist, weil sie einfach immer Schnee haben, oder die Wahrscheinlichkeit, dass in Obertiljach guter Schnee zum Langlaufen ist relativ hoch. Und sie haben da schon in eine Nische gesetzt, was gut funktioniert. Und man muss auch sagen, das Leben sehr gut. Oder? Also wenn jetzt schaust vom Bürgermeister abwärts, sind da irgendwie alle involviert, wenn irgendein Biathlon-Bewerb ist.
Und mir gefällt es da drin, weil das nicht so ist, wie, ich habe es sogar mal in einer Fachzeitung, der Gastgewerbezeitung verglichen, Siljan mit Obertiljach. In Siljan sind alle großen Hotels, gehören nicht Siljan. Es gibt jetzt ein paar kleine, die was sehr engagiert sind, aber die größeren Hotels sind von Auswärtigen. Und in Villingen gibt es ganz viele Leute, die was mit dem Tourismus einfach nichts am Hut haben. Ist eine Marktelgemeinde, die gehen irgendwo arbeiten. Und in Oberdilich gibt es ja fast keinen, der nicht irgendwo zumindest indirekt vom Tourismus.
Wobei lebt. Ich der These und widersprechen wird, weil in Kols hat man mit dem Schulz ja ein Hotel, das am Auswärtigen gehört, und Kols funktioniert auch.
Nein, das ist nicht das Problem. Wenn ein Hotel oder zwei Hotels, die berühmten Leuchtturmprojekte, und der dann Schwung einbringt, aber das Wichtige ist, und in Siljan ist einfach eine andere Struktur, da sind einfach viele Privathäuser, was nicht vermieten wollen. Aber wenn der Ort, so wie Oberdilliach, den Tourismus lebt und da wirklich jeder wird und der Kaufmann auf Tourismus setzt und fast jeder oder zwei Drittel oder sogar noch mehr auch Zimmer vermieten, dann habe ich ganz eine andere Tourismusgesinnung. Wenn ich halt ganz normal in Siljan mein Haus habe und ich arbeite dann beim Liebherr und die Frau ist Lehrerin, ist ja nichts Negatives, aber dann ist der Tourismus unter Anführungszeichen einfach aus persönlichen Gründen eher lästig als wie lässig, weil das macht Stau, das macht Dreck, das macht Lärm und jeder Mensch denkt zuerst auf sich. Und was hat er jetzt davon, wenn mehr Gäste sein? Der ist ja jetzt nicht, vielleicht gar nicht dagegen. Und was hat er davon? Wenn ich aber selber Zimmer vermiete, ich ein Geschäftel habe, dann habe ich ganz andere Motivation, dass mehr Gäste kommen.
Ich habe jetzt deine Ausführung über mich ergehen lassen und habe mich zum Teil wiedergefunden. Bei mir ist es ja wirklich so, ich gehe arbeiten, habe nichts zu vermieten. De facto habe ich vom Tourismus nichts, nicht? Aber ich sehe es natürlich schon als Bereicherung für die gesamte Bevölkerung. Es ist ja Wertschöpfung, nicht? Von dem wir unterm Strich wieder alle profitieren.
Nein, ist schon klar. Und das ist ja nicht, wir haben jetzt ja nicht so eine schlechte Tourismusgesinnung. Ich sage ja nicht, die Touristen kehren weg. Nur, wenn es aus irgendeinem Grund mal zu viel wird oder so, und dann fühle ich mich halt, wenn ich nichts davon habe, nur belästigt. Während einer, der was natürlich Geld damit verdient, diese Belästigung viel lieber in Kauf nimmt, als wie einer, was nichts damit zu tun hat. Deswegen ist es auch ganz wichtig, da natürlich die Balance zu halten, dass die, und das ist im Bezirk mittlerweile die Masse ja von Tourismus nicht direkt profitiert, dass die natürlich das nicht negativ sehen. Dass die sagen, na, dafür haben wir tolle Wanderwege, dafür haben wir tolle Skilifte und das passt schon.
Ja,
und das ist nicht wirklich lästig, dann passt das schon.
Ja, ja, und man muss schon auch sagen, die ganzen Handwerksbetriebe, die profitieren schon auch, wenn du schaust, wir haben davor das Thema Scherer gehabt, wenn du mal schaust, was der in die vergangenen Jahre wirklich jährlich investiert hat, da einen neuen Pool, dann hat er Schirmbar gebaut. Also der hat schon die heimische Wirtschaft auch unterstützt.
Ja, ne? Wenn es dann funktioniert, da haben wir, deswegen gibt es ja das Tiroler Tourismusgesetz, wo jeder Tourismusabgabe zahlt, prozentual. Und das funktioniert, aber wenn natürlich der Tourismus funktioniert und weiß ich, und da in irgendein Haus stirbt dann die Oma und ich habe dann eine Wohnung frei und da ist Tourismus, dann baue ich die Wohnung vielleicht aus und mache eine Ferienwohnung draus, und weil ich wieder was davon habe. Mhm. Und gerade da wird natürlich einfach viel mehr investiert woanders, die indirekte Wertschöpfung. Aber sagen wir wieder, je mehr Leute was davon haben, desto breiter ist natürlich die Zustimmung.
Mhm. Und wahrscheinlich von diesem Projekt am Staller Sattel, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen, hätten de facto nur die Südtiroler Investoren was gehabt, oder?
Also ich unterstelle...
Ist das deine Ansicht? Weil also ich bin Hotel, mir nicht ganz sicher.
Vom laufenden Hotel ist das, weil so ein Hotel, das ist ja so, das ist ja beim Grand Anna so, das ist in sich zu 90% geschlossen. Da kann man jetzt streiten, ob es 85% oder 95% sein, aber das geht so in die Richtung. Die Frage ist vom Bau, aber natürlich ist natürlich naheliegend, weil über Stoller Sotten ist immer drüber, ob er nicht auch viel Südtiroler Firmen genommen hätte, ist jetzt nicht schlecht. Wir sind eine Europaregion, sind auch Tiroler. Das kann man jetzt nicht sagen. Der Bau, da wird Geld investiert. Wie viel dann im Bezirk geblieben war, wie viel von Südtirol gekommen war, kann man nicht sagen. Ja. Der Bau hätte sicher natürlich Wertschöpfung gebraucht.
Da würde ich sogar gern einhaken, weil ja sogar damals zur Debatte gestanden ist, ob die Erschließung, die Energieerschließung durch elektrischen Strom eventuell von der Südtiroler Seite erfolgen könnte. Nicht? Also da hat es schon Überlegungen gegeben.
Also wenn ich das jetzt...
Das war ja auch so eine Baustelle. Nicht? Also da hat es diesen Infoabend gegeben und danach waren ein paar so große Brocken, wo man gesagt hat, okay, wenn er das schafft, dann...
Dann geht's eh.
Ja, aber da war ein Wildbacher zum Beispiel... Damals kaum mehr gedacht, nicht?
Und das ist ja in der Nähe. Und die haben natürlich jetzt einen Riegel vorgestellt. Und es ist natürlich, wenn ich das denke, wenn ich so strategisch denke, hat der das Hotel, zum Beispiel, wenn er es jetzt schon offen hätte, das, und da wäre sogar im Winter irgendwie die Straße offen nach Antholz oben, würde der natürlich jetzt toll profitieren von der nächstjährigen Olympiade. wenn es schon fertig wäre.
Ja, das wäre sich nie.
Nein, das weiß ich ja nicht auskommen. Ja, ja. Aber ja. Ich glaube, dass seine Orientierung, weil das Antholzertal ganz anders touristisch ist, als wie Steff Regental. Und er seine Orientierung auch von seiner Herkunft her, auch das Biathlon-Zentrum in Antholz, dass er schon in die Richtung gedacht hat.
Ja, ja, wobei der Stollersattel, glaube ich, ist generell für den Tourismus kein ganz unattraktives Gebiet. Auch im Winter, weil es führt ja von Antholz im Winter eine Loipe hinauf auf den Stollersattel. Da hat es heuer nämlich ein Video gegeben einer ehemaligen deutschen Biathletin, die dann mit die Langlaufski die Passstraße runtergeflitzt ist. Und das hat auch auf Osttiroler Brot.at für relativ viele Klicks gesorgt und für viel Aufmerksamkeit. Und man muss ja auch sagen, diese Moonbikes, die ein Defferecker betreibt, diesen Moonbike-Park, die machen ja immer wieder Ausflüge mit ihren Gefährten auf dem Stollersattel, weil sie relativ schneesicher ist. Also der Stollersattel wird schon bespielt, so ist es ja nicht.
Na, also, dass das Hotel funktionieren hätte können, passt, aber wie gesagt, es ist natürlich in der heutigen Zeit ist sowieso schwierig, neue Projekte zu machen, und der hat natürlich jetzt auf zu viel persönlichen Widerstand gestoßen, auf zu viel technischen Wildbock, Natur. Er hat halt einfach Pech gehabt, sagen wir mal so.
Ja,
ob er da jetzt laden kann oder nicht laden kann, weil ich glaube, das Argument, was er damals gehabt hat, dass sonst sein Gasthäusl sich nicht rechnet, das habe ich nicht gelten lassen oder lasse ich nicht gelten, weil das Ausflugsgasthaus rechnet sich schon selber.
Es dürfte den Gottlieb Daschler, glaube ich, schon ein bisschen, wie soll ich sagen, mitgenommen haben. Ich habe versucht, natürlich in der Recherche, wie es sich gehört, ihn zu erreichen und ihn um eine Stellungnahme zu bitten, was mir dann nicht gelungen ist. Ich habe sowohl auf der österreichischen Nummer versucht, also die vom Restaurant oben, und der Gottlieb Daschler betreibt ja in Antholz einen Skiverleih. Auch da habe ich es versucht im Sportgeschäft. Ich bin nicht durchgekommen. Und unterm Strich hat man dann die Werbeagentur, die er im Vorjahr engagiert hat, quasi dieses Projekt zu vermarkten, hat man dann eine kurze Stellungnahme von ihm zukommen lassen oder von den Betreibern. Und da hat es eigentlich nur geheißen, sie nehmen es zur Kenntnis. Also ich weiß nicht, ob sie nochmal Lust haben, dieses Projekt zu forcieren. Das ist ja jetzt nicht das erste Mal gescheitert, das muss man dazu sagen.
Na gut, es ist natürlich, wenn man natürlich als Touristiker, als Unternehmer permanent die Tourismusfunktionäre und die Bürgermeister reden hört, dass man Qualitätsbetten braucht, wir brauchen Hotelinvestoren, und dann bin ich Hotelinvestor und dann scheitert mein Projekt oder du hast dann das Gefühl, du laufst du gegen Wind, dann verstehe ich natürlich, dass er die Welt nicht mehr versteht.
Ja, ja, das kann ich auch nachvollziehen. Wobei man muss auch die Wildbach und Lawinen.
Na, die Verbauung, haben das sicher, glaube ich, komplett neutral gesehen.
Genau, die sind schon eine Behörde, die, glaube ich, höchste Anerkennung in Österreich haben und sehr sauber und gewissenhaft und genau arbeiten. Und ich hätte da jetzt gar keinen Zweifel, dass die Entscheidung oder die Stellung
nicht korrekt war. Deswegen habe ich vorher gesagt, da fährt der Zug drüber. Weil wenn die Wildbachverbauung sagt, das geht aus Sicherheitsgründen nicht, richtig, dann ist das fundiert. Da kannst du 200 Rechtsanwälte haben, da gibt's einfach
genau, nichts. Genau, das sind ja Profis, die haben ja nicht umsonst jahrelang studiert. Die kennen sich da schon aus.
Nicht? Weil die sagen ja nicht, da ist jetzt irgendein Schrot um ein Gebiet, das ist einfach technisch oder einfach viel zu gefährlich oder was, wie auch immer nicht.
Und Sicherheit geht natürlich vor Tourismus, weil ich muss man auch sagen.
Das ist aber schon eher für einen Betreiber, wenn du ein Hotel hast, was nicht sicher ist, das will ja auch kein Mensch haben. Also, Entschuldigung.
Ja, ich glaube, ich finde es immer schön, wenn wir mit einem Lacher unseren Podcast beenden können. In dem Fall ist so. Ich glaube, das ist ein Thema, wo wir nicht nur eine halbe Stunde diskutieren könnten, sondern stundenlang. Und wenn wir uns Gäste dazu holen würden, noch viel länger. Dieter, ich sage dir herzlichen Dank für deinen Input. Ich denke, das war wirklich wieder ein spannender Podcast über ein aktuelles Thema, das wir im Osttiroler Brote exklusiv gehabt haben. Ich bedanke mich bei euch, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Wir, Dieter, freuen uns wie immer auf Feedback, auf Kommentare, auf Kritik. Das gehört auch dazu. Und freuen uns schon wieder auf nächste Woche, oder?
Ich glaube schon, das glaube ich, wir sind immer wieder dabei und hoffentlich erwischen wir euch mit den Themen. Die kann ich sagen, pfiat euch und zum Wohl in Osttirol.
Servus. Juhu!